Dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung Internet Economics. Wir befinden uns ja derzeit im zweiten Kapitel, wo wir uns mit der Softwareindustrie beschäftigen. Da habt ihr bereits kennengelernt, was versteht man überhaupt unter der Softwareindustrie, welche Arten von Unternehmen gibt es in der Softwareindustrie. Und dann war in der letzten Stunde das Thema Kooperationen dran, soviel ich weiß. Das ist auch noch nicht ganz abgeschlossen, das Kapitel. Das wird dann nächste Woche fortgesetzt. Und heute beschäftigen wir uns entsprechend mit dem Kapitel 2.4 ist es, glaube ich. Oh, da müssen wir noch ein bisschen weiterspringen hier. 2.3 ist es, Softwarecluster. Genau, worum geht es da heute eigentlich? Zunächst mal werde ich ein paar Definitionen vorstellen. Wir nähern uns dem Thema Softwarecluster an. Erstmal allgemein über den Bereich Cluster. Was versteht man überhaupt unter einem Cluster? Was für Beispiele von Clustern gibt es eigentlich? Was ist überhaupt interessant an Clustern? Welche Eigenschaften haben Cluster? Dann werden wir sehen, wie Cluster entstehen, wie das sein kann oder wie es sein sollte. Und warum das vielleicht interessant ist oder gut ist, wenn so Cluster entstehen. Und am Ende der Vorlesung werden wir das noch anhand von zwei realen Beispielen uns mal genauer anschauen. Zum einen ist das eine Beispiel Israel. Das ist im Grunde genommen, kann man das schon als Softwarecluster an sich bezeichnen, weil das Land relativ klein ist und im quasi gesamten, zumindest industriellen Bereich Israels, die Softwarebranche oder die IT-Branche, eine sehr hohe Bedeutung hat. Und das zweite Cluster ist, denke ich, relativ bekannt. Silicon Valley kennt jeder. Dazu gibt es dann den zweiten Teil, das zweite Fallbeispiel sozusagen. So, für den Einstieg habe ich eine Folie vorbereitet mit einem Cluster, das im Grunde genommen erstmal überhaupt nichts mit Softwareindustrie zu tun hat, nämlich was sehr Traditionelles. Es ist ein Cluster, das schon mehrere hundert Jahre alt ist, und zwar ist es das Cluster der Porzellan-, Glas- und Keramikindustrie in Deutschland. Dazu habe ich hier mal so eine Karte mitgebracht, wo man die Anzahl der Beschäftigten pro Landkreis in Deutschland sieht, die in dieser Branche eben tätig sind. Und es ist ein sehr schönes Cluster, um die starke räumliche Konzentration davon zu sehen. Man sieht hier zum einen im Bereich Oberfranken ein paar Landkreise, wo es teils über 4000 Beschäftigte in einem Landkreis allein gibt, die in dieser Branche tätig sind, während es bei den allermeisten, wenn man sich den Rest Deutschlands hier anschaut, ja zumindest weniger als 200 pro Landkreis sind, die da tätig sind. Die großen Unternehmen, die es dort noch gibt, habe ich hier mal ein paar aufgeführt. Zum einen die BHS Tabletop AG. Das ist ein Anbieter von Porzellan im industriellen Bereich. Sie behaupten von sich selber, dass sie 10% des weltweiten Bedarfs an, ja, an Profi-Porzellan quasi decken, also für Hotelküchen, sonstige Gastronomie etc. Und das andere Unternehmen, hier stehen noch quasi zwei Marken dabei, mittlerweile gehört Hutschenreuther zu Rosenthal, ist sagt von sich selber, dass sie in Deutschland Marktführer sind, bieten eben auch Porzellan an. Und ja, beide Unternehmen haben so etwas über 1000 Mitarbeiter, 1100 oder so. Und da gibt es natürlich noch eine Reihe von anderen Unternehmen. Das andere Porzellan-, Glas-, Keramik-Cluster wäre klassischerweise Meißen. Da denkt man ja auch an Meißner Porzellan, hat auch eine sehr, sehr lange Tradition. Und dort sieht man entsprechend auch in diesem Landkreis, dass dort relativ viele Beschäftigte darin tätig sind. Vielleicht mal so die Frage jetzt einfach so, wenn man von dieser Karte abgeht, was würdet ihr denn jetzt so sagen, wie man einen Cluster definieren könnte? Was ist denn jetzt ein Cluster, so wie ich es vorgestellt habe? Ja?
Geografische Häufung unabhängiger Unternehmen derselben Branche.
Geografische Häufung unabhängiger Unternehmen derselben Branche. Finde ich schon mal nicht schlecht. Gibt es noch weitere Ideen? Im Moment gerade nicht. Also auf jeden Fall, geografische Häufung ist dabei ein ganz wichtiges Element, ja?
Ich würde das der gleichen Branche etwas aufweichen, weil es durchaus auch die Zulieferbetriebe mit einbezieht. Und jetzt, was ich Bergbau hat mit dem Porzellan direkt, würde ich jetzt eigentlich nicht in dieselbe Branche stecken.
Mhm. Gut, also Zuliefererbetriebe gehören offenbar auch irgendwie dazu, aber sind dann vielleicht nicht unbedingt der gleichen Branche und ist sicherlich ein sehr wichtiger Faktor. Ja, weitere Ideen dazu? Gut, ich habe hier auf der Folie als Beispiel noch dazu geschrieben, dass in der Tat halt die ganze Wertschöpfungskette in der Regel auch dann eine besonders große Rolle in dem Cluster spielt, so dass es jetzt nicht nur in diesem Fall jetzt die Hersteller von dem Geschirr sind, sondern dass es dort auch eine entsprechend große Anzahl von Rohstofflieferanten gibt, dass es dort eine entsprechend große Anzahl von Forschungsaktivitäten, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gibt, auch Dienstleister in dem Bereich. Was könntet ihr euch denn vorstellen? Was wäre denn vielleicht ein Dienstleister, der für die Porzellanbranche dort tätig ist? Was könnte man da machen, sich vorstellen drunter? War das eine Meldung? Ja? Genau, Verpackungen zum Beispiel dafür. Anderes Beispiel wäre Anbieter von Komplementärgütern. Steht, glaube ich, auch auf der Folie drauf. Jetzt ist gerade kein Bild da. Ja, Anbieter von Komplementärgütern habe ich hier jetzt nicht direkt drauf, würde aber auch dort dann eine Rolle spielen im Cluster. Was wäre denn ein Anbieter von einem Komplementärgut, wenn da jetzt jemand Geschirr herstellt? Ja? Besteck zum Beispiel, genau. Wahrscheinlich würden ja die Kunden, die dieses Geschirr für ihre Gastronomie kaufen, auch dann Besteck brauchen. Und insofern könnte man vermuten, dass es in den Bereichen auch Anbieter von Besteck gibt zum Beispiel. Dieses Cluster ist jetzt, wie gesagt, ein relativ altes Cluster, das schon mehrere hundert Jahre besteht. Und wenn man sich mal anschaut, wie jetzt die wirtschaftliche Entwicklung davon war, dann hat es in der Tat jetzt nicht mehr so den Drive momentan, wie es das vielleicht vor ein paar hundert Jahren mal hatte. Generell ist es ja so, dass viele Industriebetriebe in Deutschland dann eher schon wegen der hohen Lohnkosten etc. sich überlegen, eher ins Ausland zu gehen. Auch hier in der Branche haben die Unternehmen zurzeit ganz schön zu kämpfen mit Arbeitsplatzabbau, Nachfragerückgängen etc. Das ist für die natürlich nicht ganz einfach, aber es ist mit ein Grund, warum wir auch noch dann viel spannendere Cluster aus unserer Sicht zumindest dann im Laufe dieser Vorlesung noch behandeln werden. Ja, wenn man jetzt mal in die Literatur schaut und mal sehen will, was da irgendwelche schlauen Leute zu Clustern schreiben, wie man das definiert, dann bekommt man letztendlich eine ganz unterschiedliche Anzahl verschiedener Definitionen für Cluster, die zum Beispiel so ähnlich klingen, wie ihr das eben auch schon gesagt habt. Ich habe mal hier die Definition von Michael Porter etwas stark zusammengefasst, der letztendlich gesagt hat, es ist eine geografische Konzentration von verbundenen Unternehmen und Institutionen in einem gewissen Bereich, in einem bestimmten Bereich. Also es ist schon jetzt auch noch dabei wichtig, dass die Unternehmen irgendwie was miteinander zu tun haben. Das muss nicht unbedingt direkt sein, aber in der Regel haben Unternehmen in einem Cluster, die zum gleichen Cluster gehören, auch irgendwelche Verbindungen untereinander. Elemente eines Clusters können zum Beispiel sein, die Zulieferer, hatten wir eben ja auch schon erwähnt. Es können Anbieter von Infrastrukturen sein. Was könnte denn zum Beispiel so eine Infrastruktur sein für einen Hersteller von Porzellan und Keramik? Ja? Genau, Energieversorger zum Beispiel, und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja ein sehr traditionelles Cluster, das schon sehr, sehr lange besteht. Und vor 200, 300 Jahren war das mit der Energieversorgung noch längst nicht so einfach wie heute, dass der Strom einfach aus der Leitung kommt oder so. Und damals gab es dann gerade in diesem Bereich hier zum Beispiel Infrastrukturen eine ganz andere Bedeutung noch für die Entstehung von Clustern. Ich weiß nicht, wer von euch kennt denn das Mühltal hier in der Nähe von Darmstadt? Ja? Warum heißt das denn Mühltal? Das weiß ich nicht. Ja, okay. Ja?
Ich weiß es zwar auch nicht, aber ich würde meines Namens nach vermuten, dass es
Genau. Ja, das Mühltal liegt im Tal und es gibt in der Tat dort einen kleinen Fluss, der da langläuft. Und da hat der hessische Landgraf tatsächlich quasi ganz aktiv Clusterpolitik betrieben, indem er dort Betriebe angesiedelt hat. Und jetzt nicht nur Mühlen, so wie wir uns das heute vorstellen, dass da Bäcker im Mehl gemahlen haben, sondern letztendlich war die Wasserkraft die Art von Energie, die man halt damals nutzen konnte. Strom gab es noch nicht und Dampfkraft war vielleicht auch noch nicht so ausgereift und da musste man halt mit Wasserkraft arbeiten, sodass es dann dort nicht nur den Bäcker gab oder den Müller, der da sein Mehl gemahlen hat, sondern es gab dort auch eine Holzmühle, wo Holz gesägt wurde. Es gab dort eine Glasmühle, also letztendlich allerlei Fabriken, würde man heutzutage sagen, die dann dort ihre Energie herbezogen haben. Und da war es dann ganz klar so, dass hier die Voraussetzung der Infrastruktur ein ganz wesentlicher Treiber für die Ansiedlung der entsprechenden Betriebe dort war. Ja, dann habe ich hier als dritten Punkt stehen, vor- und nachgelagerte Unternehmen in der Supply Chain. Im Grunde genommen sind ja Zulieferer schon vorgelagerte Unternehmen in der Supply Chain. Natürlich gibt es auch nachgelagerte Unternehmen, die dann dort auch in dem Cluster mit eine Rolle spielen können. Gibt es da irgendwelche Ideen, was jetzt, wenn wir noch bei unserem Porzellan- und Keramikcluster bleiben würden, was da zum Beispiel nachgelagert wäre? Ja? Genau, Verpackungsindustrie und generell logistische Dienstleistungen in dem Bereich. Könnte ja durchaus sein, dass man für logistische Verarbeitung von Porzellan auch besondere Fähigkeiten braucht. Nicht nur einfach ganz normale Kartons, sondern irgendwelche Verpackungsmaterialien oder sonst was, die eben besonders sicherstellen, dass das Material auf dem Transport nicht irgendwie kaputt geht oder so. Anbieter von Komplementärprodukten hatten wir schon, wäre zum Beispiel Besteck dann in dem Fall. Und außerdem können einem Cluster sonstige Unternehmen sein, die einfach nur gewisse Gemeinsamkeiten haben hinsichtlich des Bedarfs von Fachkräften, Technologien oder Rohstoffen. Also zum Beispiel Mühltal, die Unternehmen hatten dort halt gemeinsam, dass sie dort die Wasserkraft brauchten, weil sie gewisse Tätigkeiten gemacht haben, wo man Maschinen irgendwie für in Gang setzen musste. Und genauso kann es sein, dass in anderen Clustern, wo Fachkräfte einer bestimmten Art vorherrschen, was weiß ich, zum Beispiel viele Elektroingenieure oder so, dass das dann natürlich nicht nur für zum Beispiel die Chipindustrie interessant ist, sondern vielleicht auch für andere Arten von Unternehmen, die gut Elektroingenieure einsetzen können. So, und als letzten Punkt der Elemente von Clustern sind hier staatliche Einrichtungen genannt, die spielen auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Rolle, zum einen Universitäten, zum anderen können das auch Standardisierungsgremien sein oder Handelskammern. Beispielsweise ist es heutzutage so von der Politik her auch, dass da viel Wirtschaftsförderung in dem Zusammenhang betrieben wird, indem man versucht, Clusterentstehung zu verstärken und Unternehmen da zu koordinieren und so. Beispiel für Universitäten wäre beispielsweise das Silicon Valley, das werden wir dann am Ende der Vorlesung noch sehen, wo die Stanford University einen ganz wesentlichen Beitrag auch zu geleistet hat, dass dort dieses Cluster entsteht. Ja, als letzten Punkt vielleicht noch, wo es darum geht, was ist überhaupt ein Cluster, wie groß kann so ein Cluster überhaupt sein? Auch dafür gibt es keine einheitliche Definition oder eine Definition, die das ganz klar abgrenzen würde. Letztendlich kann ein Cluster ganz klein sein, man kann das nur als eine Stadt quasi betrachten, wenn dort entsprechend eine so hohe Konzentration von Unternehmen, die irgendwie miteinander in Beziehung stehen, vorhanden ist. Aber das kann auch deutlich größer werden. Im Grunde genommen bis hin zu einem ganzen Land, fast so wie wir es in Israel haben, wenn man dort jetzt mal die Wüste abzieht. Und insofern lässt sich das sehr schwer irgendwie sagen, so nach dem Motto, ein Cluster hat immer die Größe und nicht kleiner und nicht größer als das. Ja, Problem der Abgrenzung habe ich im Grunde genommen damit schon angesprochen. Es ist nur ganz schwer zu sagen, zum einen, was ist eigentlich genau ein Cluster, befindet sich hier jetzt ein Cluster und wo hört es eigentlich auf? Beispiel wäre zum Beispiel unsere Region hier, Rhein-Main-Neckar, wenn man sich das mal so anschaut, Darmstadt, Mannheim, Karlsruhe als Standorte mit guten Universitäten, auch mit vielen Schwerpunkten im Bereich Informationstechnologie und Software. Es gibt hier eine ganze Reihe von großen Softwareunternehmen, SAP in Walldorf, Software AG in Darmstadt. Wenn man noch bis nach Saarbrücken geht, hätte man jetzt auch die IDS Share AG dabei, mittlerweile ja auch schon fast ganz die Tochter von der Software AG. Und insofern könnte man ja auch sich überlegen, inwiefern das denn eigentlich dann ein Cluster auch ist, in dem Fall dann ein Software-Cluster zum Beispiel. Also genau, zum einen das. Zum anderen, wie gesagt, es gibt eine ganze Vielzahl von Definitionen, deswegen kann es sein, dass wenn man die eine Definition anwendet, dass man dann sagen würde, ja, hier befindet sich ein Cluster. Wenn man die andere Definition anwendet, heißt es, nein, hier ist es kein Cluster. Diese Kriterien sind aber auch oft bewusst unscharf formuliert. Also zum einen gibt es vielleicht verschiedene Interessen. Der eine möchte gerne, dass irgendwas als Cluster bezeichnet wird, weil er zum Beispiel als Wirtschaftsförderer seinen Auftrag darin sieht, ein Cluster entstehen zu lassen. Und Stichwort Netzeffekte und sowas hattet ihr, glaube ich, auch schon gehabt in der Vorlesung. Dann könnte dort sich natürlich auch ein positiver Feedback entwickeln, wenn man einmal davon spricht, hier in der Region gibt es übrigens ein Cluster, dann hören das andere Unternehmen, wie, ihr habt da in Südhessen einen Software-Cluster, da müssen wir vielleicht auch hingehen oder so. Also die Kriterien sind bewusst unscharf formuliert, teils auch einfach, weil es keine jetzt allgemeingültigen Kriterien gibt. Also das ist jetzt nicht irgendwie bewusst nur irgendwie, dass man das irgendwie anders darstellen wollte, als es tatsächlich wäre oder sowas, sondern es ist einfach schwer zu beschreiben, wie es tatsächlich jetzt zu definieren wäre. Ja? Auf jeden Fall, ja. Ja, dann vielleicht noch ein Hinweis. Häufig würde man ja dann vielleicht auch versuchen, Cluster über irgendwelche statistischen Zahlen, über harte Zahlen quasi zu erfassen, die aber in der Regel innerhalb politischer Grenzen gesammelt werden. Zum Beispiel, wie wir es eben auf der Folie hatten, Anzahl der Beschäftigten pro Landkreis. Dann aber zum Beispiel auch auf Landesebene Anzahl der Beschäftigten einer Branche in Deutschland oder sonst wo. Und das wird natürlich dann noch erschwert, wenn es Cluster gibt, die sich nicht so ganz an diese politischen Grenzen, sage ich mal, halten, wie zum Beispiel jetzt das eben angesprochene Software-Cluster im Bereich Rhein-Main-Neckar, wo zumindest verschiedene Bundesländer daran mitbeteiligt wären, Hessen und Baden-Württemberg, je nachdem, ob man jetzt dann auch noch, wie weit man dann auch noch nach Westen geht. Oder aber auch ein anderes Beispiel wäre das Cluster der chemischen Industrie, das es entlang des Rheins rund um Basel quasi gibt, Basel bis Freiburg, da gibt es eine ganze Menge chemischer Industrie, die dann teils sowohl in der Schweiz liegen, als auch in Frankreich, als auch in Deutschland, so, wo so quasi dann noch nicht mal das nur innerhalb der EU wäre, sondern auch noch über diese Grenze quasi hinausgeht. Ja, dann kommen wir zu der Frage, wie eigentlich Cluster entstehen oder was für Faktoren tragen dazu bei, dass Cluster entstehen. Und ja, das ist, lässt sich nicht ganz einfach sagen, so nach einem Rezept, so ungefähr hier, die und die und die Voraussetzungen müssen stimmen und dann entwickelt sich automatisch ein Cluster. Das sind ganz verschiedene Faktoren, die dazu beitragen können, nicht unbedingt müssen, aber die häufig dabei eine Rolle spielen, und die sind hier auf der Folie mal ein bisschen gruppiert und dargestellt. Zunächst mal kann es einfach historische Gründe dafür geben, dass ein Cluster entsteht, zum Beispiel, weil irgendwo mal eine Universität gegründet wurde und diese Universität irgendwann mal besonders gute Forschung, sagen wir mal, betrieben hat im Bereich eines bestimmten Gebietes, und weil dann dort aus der Universität mal Ausgründungen entstanden sind, entstand dann irgendwann dann dieses Cluster. Das wäre so ein Beispiel für zum Beispiel das Silicon Valley. Dann ist die Infrastruktur was historisch gesehen bei Clustern auch eine große Rolle spielen kann, ist jetzt wie beim Beispiel vorhin mit Energie, wo ist Energie verfügbar, wo ist sie nicht verfügbar, heutzutage nicht mehr so relevant. Und genau vor dem Hintergrund könnte man sich ja auch fragen, zum Beispiel bei Software-Clustern, letztendlich brauchen die Unternehmen ja, um miteinander in Kontakt zu treten oder ihre Produkte auszutauschen, noch nicht mal irgendwie Straßen oder so, sondern letztendlich eigentlich nur die Datenautobahn, und müssen gut vernetzt sein, dann können die Mitarbeiter miteinander telefonieren, chatten, sie können die Software verschicken, sie können online gemeinsam an Projekten arbeiten. Da könnte man sich natürlich fragen, inwiefern da überhaupt noch solche Gründe dann eine Rolle spielen für die Entstehung eines Clusters oder ob es dort dann überhaupt noch besondere Vorteile hat, für Softwareunternehmen in einem Cluster angesiedelt zu sein. Zweiter Punkt wären die besonderen Herausforderungen. Manchmal gibt es in gewissen Regionen einfach ganz besondere Herausforderungen, die sich den Unternehmen dort stellen, sodass sie dort eben gezwungen sind, sozusagen gewisse Lösungen zu entwickeln, die sie dann entsprechend später erfolgreich dann auch woanders hin vertreiben können und damit quasi so eine Art Marktführerschaft oder Technologieführerschaft erreichen können. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Entwicklung von Bewässerungstechnologien in Israel. Israel ist ein Land, wo es relativ heiß ist und es gibt nicht unbedingt immer genug Wasser. Ein großer Teil des Landes besteht aus Wüste. Und gleichzeitig hat Israel das Bestreben, nicht von seinen Nachbarländern abhängig zu sein, was die Lieferung von Nahrungsmitteln angeht. Insofern wurden in Israel eben viele Konzepte und Technologien, die vorherrschend sind, die ja besonders weit entwickelt sind, im Bereich der Bewässerungstechnologie entwickelt. Anderes Beispiel dafür wäre Finnland, wo aufgrund von großer Umweltverschmutzung vor zig Jahren nicht nur unbedingt hausgemacht, sondern auch irgendwie zum Beispiel von Russland rübergekommen oder sowas, eben dort die Umwelttechnologien sich besonders stark entwickelt haben, um sich mit diesen Herausforderungen dort zu beschäftigen und dafür Lösungen zu finden. Ein dritter Punkt ist auf jeden Fall die Anziehungskraft besonders großer Magneten. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Dell in Limerick. Dell hat weltweit, ich weiß jetzt nicht, wie viel es jetzt sind, sie hatten ursprünglich mal, glaube ich, drei große Werke, wo sie ihre Computer hergestellt haben und von dort verschickt haben. Und so war dann in Limerick das einzige Werk, das für den Bereich Europa, Nahe Osten und Afrika zuständig war. Das heißt, alle Dell-Computer, die irgendwo in Europa oder Mittlerer Osten oder Afrika gekauft wurden, wurden in diesem einen Werk in Limerick in Irland hergestellt. Und dementsprechend war das natürlich dort dann eine Riesenfabrik und hat einen entsprechend großen Druck auch auf die Zulieferer ausgeübt, ja?
Soweit ich jetzt weiß, ich habe letztens irgendwie einen Bericht drüber gesehen, haben sie genau das Werk gerade vor relativ kurzer Zeit geschlossen. Und
genau.
Irgendwo nach Osteuropa mit damit umgezogen.
Genau. Genau, also ich wiederhole es gerne nochmal für alle. Ihr Kommilitone hat gerade richtig angemerkt, dass dieses Werk in Limerick zumindest zu einem großen Teil geschlossen wurde letztes Jahr, weil Dell festgestellt hat, dass die Lohnkosten in Polen noch deutlich niedriger sind, als das mittlerweile in Irland der Fall ist. Irland hat ja in den letzten 10 Jahren ein sehr starkes Wirtschaftswachstum durchgemacht. Insofern sind dort auch die Löhne relativ stark gestiegen. Und so war es für Dell auf einmal viel attraktiver, dann nach Polen zu gehen, sodass der größte Teil des Werkes dann nach Polen gezogen ist. Und dementsprechend sind auch viele Zulieferer dann mitgezogen, weil Dell einfach von denen verlangt hat, dass sie in der Regel just in time liefern. Das heißt, dass Dell keine großen Eingangslager oder sowas dort betrieben hat, sondern die haben gesagt, hier in 15 Minuten brauchen wir den LKW von euch mit den und den Prozessoren von Intel zum Beispiel. Und dann musste Intel halt zum Beispiel so schnell liefern und entsprechend auch die Festplatten, Motherboards und so weiter und so fort. Und das bedeutet für die natürlich, dass sie nicht irgendwie da über hunderte von Kilometern das weit verschicken können, weil da zu viel Unwägbarkeiten dabei sind, sondern die haben dann in der Regel im gleichen Industriepark oder nur wenige Kilometer davon entfernt dann zumindest nochmal eine eigene Niederlassung, wo sie vielleicht noch ein Zwischenlager haben oder je nachdem, wie groß der Bedarf ist, dort vielleicht auch noch produzieren oder Teile zusammenfügen, sodass sie dann ausgeliefert werden können. Ein anderes Beispiel dafür wäre SAP in Walldorf. Letztendlich könnte man meinen, dass jetzt in Walldorf im Industriegebiet dort nur SAP ist. Wenn man sich das dort anschaut, gibt es dort ein SAP-Gebäude am anderen. Aber dort ist es eben so, dass SAP als Riesensoftwareunternehmen auch eine sehr hohe Anziehungskraft hat auf viele seiner Unternehmen, die mit ihm zusammenarbeiten, sodass dort auch im Grunde genommen weit über 100 Partnerunternehmen von SAP sind. Das sind Unternehmen wie Microsoft, wie Adobe, auch Oracle, IBM und so weiter und so fort, die dort, aber auch IT-Dienstleister, die dort in direkter Nähe auch in diesem Industriegebiet mehr oder weniger große Büros dann auch haben und dort im Grunde genommen nur sind, weil es diesen einen Riesenplayer dort gibt, SAP. Ja?
Yeah.
Ja, vielleicht fasse ich kurz noch davon was zusammen für die Aufzeichnung, weil das übers Mikro, glaube ich, nicht alles so mitkommt. Herr Buxmann hat noch als Beispiele gebracht, beziehungsweise herausgehoben, dass insbesondere bei der Softwareindustrie wir es ja mit digitalen Gütern zu tun haben und dass so dort im Grunde genommen ja die digitalen Güter digital ausgetauscht werden können. Insofern die Frage, wozu braucht man überhaupt Cluster? Und offenbar gibt es die Cluster doch. Anderes Beispiel auch die Finanz- bzw. Bankenindustrie in Frankfurt, die dort im Grunde genommen ja auch ganz eng konzentriert ist. Und ja, wie Sie richtig festgestellt haben, sind zwar die Produkte digital, die dort angeboten werden, aber eben nicht die Produktionsfaktoren, sprich die Informatiker zum Beispiel, die aus den Universitäten dort entsprechend kommen. So, dann wäre hier noch ein vierter Punkt, der so ein Faktor ist für eine Entstehung von Clustern. Und zwar kann man beobachten, dass Cluster häufig auch an Schnittstellen verschiedener Industrien entstehen, wo sich eben durch diese Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen besonders interessante, neue, erfolgreiche Produkte oder Dienstleistungen entwickeln. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Möbelindustrie und die Küchengerätehersteller in Deutschland. Dort gibt es zahlreiche, erfolgreiche und Unternehmen mit einem großen Marktanteil auch. Und letztendlich war das mit einer der Faktoren, dass in Deutschland Unternehmen entstanden sind, die sehr erfolgreich letztendlich Einbauküchen vertrieben haben und die auch weltweit exportieren. Das ist so ein Bereich, den man sonst gar nicht so unbedingt vor Augen hat. Aber wenn man sich das mal anschaut, ist das was, wo deutsche Unternehmen auch sehr erfolgreich sind auf dem Weltmarkt. Ja, wie sieht so ein Lebenszyklus von Clustern aus? Am Anfang das Beispiel Porzellanindustrie, hatten wir gesagt, das ist schon 200-300 Jahre alt. Vielleicht mittlerweile längst nicht mehr ganz so groß, jetzt was die Mitarbeiterzahlen angeht, als das mal früher der Fall war. Zumindest lässt sich festhalten, Cluster wachsen häufig über Jahrzehnte. Das ist also nichts, was irgendwie innerhalb von ein paar Jahren irgendwie sich nur entwickelt. Cluster können durchaus auch über Jahrhunderte bestehen. Allerdings ist es so, dass durch einmal etablierte Cluster auch eine gewisse Pfadabhängigkeit oder ein Login, der Begriff Login dürfte ja noch aus dem Bereich der Netzeffekte bekannt sein, entsteht. Mag das vielleicht jemand mal kurz erläutern, was eine Pfadabhängigkeit oder ein Login ist? Irgendwelche Ideen? Ja? Okay, zum einen Abhängigkeit von den anderen Teilnehmern im Cluster. Man ist vielleicht an den Zulieferer gebunden oder kann nicht einfach woanders hingehen jetzt, weil einem das besser passen würde, weil zum Beispiel die Zulieferer eben an diesem einen Standort auch sitzen oder so. Weiteres Beispiel? Für Pfadabhängigkeit oder so? Letztendlich drückt sich durch die Pfadabhängigkeit aus, dass man durch die historischen Entwicklungen, durch das, was in der Vergangenheit geschehen ist, auch jetzt in der Gegenwart noch gebunden ist. Also ein ganz triviales Beispiel wäre letztendlich zum Beispiel die Spurweiten im Eisenbahnunternehmen. Da würde wahrscheinlich kaum einer auf die Idee kommen, wenn er jetzt noch eine Zugstrecke bauen wollte, die in einer anderen Spurweite als in der Standardspurweite, wie sie derzeit in Deutschland jetzt eingesetzt wird, zu machen, weil dann einfach nicht die Waggons oder Fahrzeuge von den einen Gleisen auf die anderen Gleise fahren könnten. Das wäre so ein Beispiel dafür. Insofern, es könnte ja durchaus sein, dass jetzt bestimmte Spurweiten sich aufgrund neuer Technologien, schnellerer Züge etc. Heutzutage irgendwie als sinnvoller erweisen würden oder sowas, als das vielleicht vor 100 Jahren der Fall war, als sich die heutige Spurweite langsam durchgesetzt hat. Ja, gehen wir mal weiter zu den Gefahren, die Clustern drohen in ihrem Lebenszyklus. Cluster können ja oder gehen nicht nur immer in die Größe und prosperieren, sondern Cluster können durchaus auch wieder schrumpfen oder gar ganz verschwinden, was durchaus auch entsprechend negative Folgen hat für die Region, in denen sich diese Clustern befanden. Sie hatten ja vorhin schon das Beispiel gebracht von Dell, die jetzt dann ihre Produktionskapazitäten aus Limerick wieder verschoben haben. Und wenn man sich das mal anschaut, Limerick ist eine ganz kleine Stadt. Letztendlich waren dort die meisten Leute dort mehr oder weniger direkt oder indirekt bei Dell beschäftigt. Entweder weil sie direkt in der Fabrik dort die PCs zusammengeschraubt haben oder aber weil sie bei einem der Zulieferer waren, weil sie in den Kantinen gearbeitet haben, weil sie bei den Reinigungskräften gearbeitet haben und so weiter und so fort. Das ist ein Bereich, der sich relativ stark dann ausdehnen kann. Die Gefahren können wir hier zum einen in externe Faktoren und zum anderen in interne Faktoren unterteilen. Zunächst mal zu den externen Faktoren. Da wären zum Beispiel technologische Veränderungen zu nennen. Beispiel für eine technologische Veränderung wäre zum Beispiel die Golfschlägerindustrie. Ich selber spiele kein Golf, aber ich habe es zumindest gelesen, dass es wohl früher so war, dass die richtig guten Golfschläger aus England gekommen wären, dass dort zahlreiche Unternehmen führend gewesen wären, die halt Golfschläger ganz traditionell mit Stahl und Holz hergestellt haben. Aber die waren da quasi so drauf eingeschossen, Stichwort Pfadabhängigkeit und Login, dass sie einen Technologiewandel mehr oder weniger verschlafen haben und stattdessen kalifornische, amerikanische Unternehmen, die im Zuge der Raumfahrttechnologieforschung sich mit neuen Verbundmaterialien beschäftigt haben, dass die plötzlich eben viel bessere Golfschläger herstellen konnten. Und dass dort dann auf einmal ein Produkt von ganz woanders kam, das dem Stand, das dem klassischen Golfschläger deutlich überlegen war. Und insofern ja, es ist jetzt nicht so einfach, dieses Know-how einfach dann nachzubilden oder in das andere Unternehmen wieder reinzuholen, sondern ja, das ist eine ganz große Herausforderung, die dann durchaus auch zum, ja, zum Niedergang von so einem Unternehmen beitragen kann. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Veränderung der Nachfrage, zum Beispiel weil der Ölpreis steigt, werden vielleicht auch irgendwann US-Amerikaner viel sensibler, was den Treibstoffverbrauch ihrer Fahrzeuge angeht. Und wenn dann, in dem Fall wird ja häufig gesagt, dass einige der Probleme der amerikanischen Automobilindustrie auch daher rühren, dass die Unternehmen eben diesen Trend in gewisser Weise verschlafen haben, weiter auf große Autos gesetzt haben, wo der Benzinverbrauch, der Spritverbrauch nicht wirklich maßgeblich für die Kaufentscheidung war und wo dann andere Hersteller, insbesondere auch japanische Hersteller, dort deutlich weiter waren. Anderes Beispiel wäre vielleicht dann Stichwort Hybridantrieb in der Automobilindustrie, ist, denke ich, auch ein Beispiel, wo viele deutsche Unternehmen ein paar Jahre hinterherhängen und den Trend auch nicht rechtzeitig erkannt oder entsprechende Bedeutung beigemessen haben. Dann gibt es auch noch interne Faktoren. Zum einen also interne Faktoren, die aus dem Cluster selber herauskommen, aus den Unternehmen selber, die in dem Cluster aktiv sind. Zum einen, wenn man dort so eng aufeinander sitzt, sich gut kennt und so, dann wird es ja auch besonders nahe liegen oder leicht fallen, zum einen sich zu konsolidieren und zum anderen auch Kartelle zu bilden, vielleicht Preisabsprachen zu machen, so nach dem Motto, wenn alle Anbieter von, sagen wir mal, Rolltreppen irgendwo zusammensitzen, dann kann man sich ja in der Kantine mal drüber unterhalten, was wäre eigentlich wenn oder wie sieht das bei dem Auftrag aus, wollt ihr da wirklich so tief runtergehen, sagen wir doch beide einen etwas höheren Preis, dann gewinnen wir letztendlich beide davon und beim nächsten Mal bist du ein kleines bisschen niedriger oder so. Das sind natürlich Sachen, die nicht erlaubt sind, Kartellbildung, und die letztendlich dazu führt, dass der Innovationsdruck auch sinken kann. Wenn kein Unternehmen in diesem Cluster jetzt irgendwie besser sein will als das andere, sondern sich mit dem Status quo quasi genügt und sagt, im Grunde brauchen wir jetzt unseren Wettbewerber hier nicht mehr so stark bekämpfen, wir brauchen nichts Besseres als er, uns geht es hervorragend, unsere Produkte verkaufen sich gut. Wenn es dann weltweit keinen anderen gibt, der ein besseres Produkt anbieten kann, dann kann es sein, dass der Innovationsdruck sehr niedrig ist. Und zum anderen haben Psychologen auch eine Erklärung dafür, dass es, wenn man sich in einem Cluster befindet, wenn man so eine Art Gemeinschaft darstellt, es auch einen Hang zum Gruppendenken gibt und was letztendlich auch dann zu einem Verlust von Wettbewerbsintensität führen könnte. Gibt es Fragen dazu? Oder Kommentare? Okay. Welche Eigenschaften haben Cluster eigentlich? Kommen wir langsam zu den interessanten Punkten, warum Cluster überhaupt so spannend sind für uns, sich die näher anzuschauen. Und hier sind jetzt im Wesentlichen drei verschiedene Eigenschaften von Clustern zusammengefasst. Zum einen haben Cluster eine erhöhte Produktivität. Zumindest ist das eine Erklärung dafür. Man sagt, dass Unternehmen, die in einem Cluster sich befinden, zum Beispiel einen viel einfacheren Zugang zu Fachkräften haben. Warum könnten sie denn einen viel einfacheren Zugang zu Fachkräften haben? Ja?
Ja, zum Beispiel, wenn man eben sagt, man hat die Ausbildungsstätten dort. Mhm.
Genau.
Und natürlich, wenn es eine Gegend gibt, in der jetzt besonders viel IT-Fachkräfte gebraucht werden, ist der Anreiz für eben diese Fachkräfte natürlich auch groß, in diese Gegend zu ziehen.
Genau, das waren drei sehr schöne Punkte. Zum einen ist es so, dass wenn in einem Cluster entsprechende Universitäten vorhanden sind, sprich Lieferanten von den Fachkräften, die dort benötigt werden, dann gibt es entsprechend viele Fachkräfte dort. Es ist einfacher für die Unternehmen, dort welche zu finden. Eine zweite Quelle ist natürlich auch die, dass Fachkräfte auch von anderen Unternehmen abgeworben werden können. Das ist ja nicht unbedingt nur was Schlechtes, sondern kann auch den Know-how-Austausch beflügeln. Und das dritte ist, dass wenn jetzt irgendwo anders eine entsprechende IT-Fachkraft ist, die sich überlegt, wo ziehe ich denn jetzt eigentlich hin und weiß, dort gibt es ein Cluster, wenn es bei einem einen Arbeitgeber nicht klappt, dann gibt es dort auch noch eine Reihe von anderen attraktiven Arbeitgebern, da könnte ich dann wechseln, ohne meinen Wohnort wieder wechseln zu müssen oder so, und überhaupt sind meine Chancen dort am besten, einen Arbeitsplatz zu finden, dann entsteht für die natürlich auch ein Druck, in dieses Cluster reinzuziehen. Insofern erscheint das schon ein sehr schlüssiges Argument zu sein, dass man in Clustern eine erhöhte Produktivität dadurch hat, dass man Fachkräfte leichter findet und auch teils bessere Fachkräfte findet. Genauso gibt es in Clustern auch eine erhöhte Produktivität dadurch, dass man entsprechend mehr Zulieferer findet, weil die Zulieferer ja auch von der Branche her in dieses Cluster gezogen werden. Man kann Informationen leichter austauschen. Vorhin wurde ja auch schon das Stichwort persönliche Treffen gesagt. Wenn man sich einfach nur im 5 Minuten Fußweg miteinander entfernt mit Kollegen oder des gleichen Unternehmens oder anderer Unternehmen in der gleichen Branche, dann kann man sich eben viel besser mal austauschen und vielleicht mit dem Zulieferer mal kurz besprechen, ja, wo gibt es eigentlich gerade Probleme, oder vielleicht der Anbieter von komplementären Dienstleistungen, der vielleicht sagt, hier, die Kunden haben mir letztens erzählt, sie haben dieses und dieses Problem, habt ihr dafür nicht auch eine Lösung, oder da müssten wir mal drüber nachdenken oder so. All diese Arten von Informationen lassen sich in Clustern viel leichter austauschen. Und auch öffentliche Institutionen können die Produktivität entsprechend steigern, beziehungsweise auch einen Gruppendruck, wenn man in einem Cluster sieht, wie produktiv ist ein anderes Unternehmen, wie produktiv bin ich selber, dass man versucht, noch besser zu sein als die anderen, vielleicht auch sieht, wie machen die anderen das, voneinander lernt und dadurch die Produktivität steigert. Eine zweite wichtige Eigenschaft von Clustern ist der Innovationsdruck. Innovation ist in dem Zusammenhang ein ganz wichtiges Thema, da kommen wir auch gleich noch bei den anderen Folien drauf. Zum einen ist es so, dass viele der oben schon bei der Produktivität genannten Gründe, wie zum Beispiel der Gruppendruck oder die spezialisierten Fachkräfte und so weiter und so fort, für einen erhöhten Innovationsdruck sorgen. Zum anderen ist es so, dass es in der Regel einen besseren Zugang zu Kunden gibt. Beispielsweise hatte ich letzten Freitag ein Experteninterview bei SAP in Walldorf gehabt, und dort hat mir der SAP-Mitarbeiter erzählt, dass SAP ganz speziell mit 2 Kunden dort auch vor Ort zusammenarbeitet, mit Heidelberger Druck und Freudenberger, und mit denen eben auch, wenn es jetzt um neue Anwendungen geht oder um Pilotprojekte, ganz intensiv zusammenarbeitet, weil die eben so nah sitzen und man sich dort schnell austauschen kann und da auch ein gewisses Vertrauensverhältnis dann untereinander besteht. Ja, weiterer Innovationsdruck, hier Stichwort Forschung, insbesondere wenn es auch mehrere Universitäten und Forschungseinrichtungen in dem Bereich gibt, dann ist das natürlich auch ein Treiber, dass man irgendwie besser sein will als die anderen, gleichzeitig sich bei Workshops oder Konferenzen austauscht. Und ja, dadurch, dass es dort besonders viele Zulieferer gibt, gibt es dort auch entsprechend eine größere Auswahl, sodass man den passenderen Zulieferer letztendlich finden kann. Der dritte Punkt hier, was die Eigenschaft von Clustern angeht, ist die stimulierende Wirkung von Neugründungen. Neugründungen oder Spin-offs, die aus Universitäten oder aus etablierten Unternehmen heraus entstehen, sind ein ganz wesentlicher Faktor. Wenn man sich das mal aus der Sicht eines solchen Spin-offs anschaut, dann würde es für die natürlich naheliegen zu sagen, hier, die Studenten kennen sich noch aus der Uni und sowas, haben eine Produktidee, wollen die gerne umsetzen, vielleicht testen sie die erstmal noch sogar an der Uni irgendwie im Rahmen irgendeiner Projektgruppe oder sowas, dann wollen sie sich damit selbstständig machen. Dann macht das natürlich für die Sinn, dass sie in der Gegend bleiben, beziehungsweise sich dann dort in dem Cluster ansiedeln, wo sie denken, dass sie auch als kleines, unbekanntes Unternehmen entsprechende Fachkräfte finden können, weil dort eben so viele verfügbar sind. Weiterer Punkt ist in dem Zusammenhang vielleicht auch, dass man in Clustern Marktlücken noch eher erkennen kann, ungefähr so, wie ich das eben geschildert habe, dass man sich mit anderen Unternehmen der Branche darüber unterhält, austauscht, was die aktuellen Trends sind, was der Kunde verlangt, wo vielleicht neue Probleme auftauchen, neue Herausforderungen und was für Lösungsansätze man dafür entwickeln kann. Die positive Rückkopplung haben wir im Grunde genommen eben schon so ein bisschen in dem Zusammenhang beschrieben. Sprich, zum Beispiel bei den Fachkräften ist es so, dass wenn es ein Cluster gibt bereits, dass dann viele Fachkräfte es als besonders attraktiv empfinden, in dieses Cluster zu gehen, um dort zu arbeiten, weil sie eben mehrere potenzielle Arbeitgeber dort vorfinden, vielleicht auch, weil sie es interessant finden, in einem Bereich zu arbeiten, wo der quasi führend ist in ihrer Branche. Und zum anderen ist es dann so, dass Unternehmen, die dort aktiv sind, gerne auch besonders dorthin ziehen, eben weil dort so viele Fachkräfte sind, sodass das im Grunde genommen ein sich selbst verstärkender Kreis ist. Ich habe den Eindruck, hier bei der Folie ist ein bisschen was abgeschnitten von den Buchstaben. Dafür bitte ich um Entschuldigung, manchmal kommt es bei den Konvertierungen für die Vorlesungsaufzeichnung noch zu kleinen Inkompatibilitäten, aber das können wir noch klären. Ich habe nämlich die richtigen Begriffe hier stehen. Also, auf den Folien, die es in Klicks zum Download gibt, wird es auch komplett dann draufstehen. Hier steht Neugründungen dabei. Viele Neugründungen führen zu einer erhöhten Produktivität der Unternehmen und die wiederum führt zu einer verstärkten, zum höheren Innovationsdruck. Neue Innovationen bedeuten auch neue Ideen, neue Geschäftsideen, es entstehen wieder mehr Neugründungen und so weiter und so fort. Das wäre ein Beispiel für solch eine positive Rückkopplung in Clustern. Schauen wir uns den Bereich Innovation ein bisschen genauer an in Clustern, weil das ein ganz, ganz wesentliches Element ist, insbesondere in Software-Clustern, die uns ja hier besonders interessieren. Und wenn man da erstmal so einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, ja, was für Informationsfluss gibt es eigentlich in Unternehmen oder zwischen Unternehmen, dann kann man den unterteilen einerseits in einen Informationsfluss, der durch Markttransaktionen entsteht und andererseits in einen Informationsfluss, der außerhalb des Marktes stattfindet. Ein Informationsfluss, der durch Markttransaktionen stattfindet, wäre zum Beispiel, wenn ein Berater dafür bezahlt wird, dass er eben gewisse Informationen sammelt und weitergibt. Letztendlich ist es dann bei diesen Informationsflüssen so, dass die Informationsquelle für die Weitergabe bezahlt wird durch den Profiteur, durch den, der die Informationen erhält. Das kann auch durch implizite oder explizite Verträge zwischen Unternehmen stattfinden, beispielsweise zwischen Zulieferer und dem Unternehmen, das mit diesem Zulieferer zusammenarbeitet. Und was uns jetzt hier aber dann hauptsächlich interessiert, ist der Informationsfluss, der außerhalb des Marktes stattfindet. Sprich, wenn es jetzt das andere ist, ist es hier so, dass die Informationsquelle eben nicht für die Weitergabe durch den Profiteur bezahlt wird. Und dass Beispiele dafür wären zum Beispiel Nebenerzeugnisse von reinen Markttransaktionen oder Interaktionen in sozialen Netzwerken. Und soziale Netzwerke sind dann besonders stark ausgeprägt, wenn man sich eben räumlich nah beisammen findet. Beispielsweise hat einer der Experten, mit denen ich mich auch über Cluster unterhalten habe, beschrieben, dass wenn man im Silicon Valley ist, man letztendlich nicht zu Starbucks gehen kann, ohne dass da hinter einem noch 5 weitere Leute in der Schlange stehen, die eben auch in der Softwareindustrie arbeiten. Und entsprechend hat man dort so eine hohe Dichte von Leuten, die sich mit ähnlichen Themen wie man selber beschäftigen, dass dort natürlich auch dann außerhalb von diesen klassischen Transaktionen viele Informationen ausgetauscht werden. Man spricht dann, wenn es sich um einen Informationsfluss handelt, der außerhalb des Marktes stattfindet, sprich wo nicht für bezahlt wird, dann spricht man von Technological oder auch Knowledge Spillovers, also Spillovers etwas, was einfach oben rüberschwappt sozusagen. Und volkswirtschaftlich gesehen könnte man hier auch von Externalitäten sprechen. Externalitäten genauso wie zum Beispiel auch Netzeffekte. Und hier unten ist noch eine Definition dafür angegeben, die im Grunde genommen genau das Gleiche, was ich eben gesagt habe, nochmal auf Englisch zusammenfasst. Deswegen werde ich darauf verzichten, die noch zu wiederholen. Gibt es dazu Fragen? Okay. Wie wirken eigentlich diese Spillovers? Nun, man kann diese Spillovers unterteilen, zum einen in vertikale Spillovers und zum anderen in horizontale Spillovers. Vertikale Spillovers können entweder aufwärts wirken, zum Beispiel vom Zulieferer zu seinem Kunden, oder aber auch abwärts vom Kunden zum Zulieferer, zum Beispiel dadurch, dass Wissen und Know-how weitergegeben werden, Inputs für Optimierungen gegeben werden. Die geografische Nähe in Clustern erlaubt natürlich eine viel intensivere Kommunikation und insbesondere implizites Wissen, also zum Beispiel, wie fahre ich Fahrrad, ist eine Sache, die man ganz schwer nur irgendwie jetzt aus der Entfernung weitergeben kann, weil man sie eben nicht aufschreiben kann so einfach, sondern viel besser halt in der persönlichen, direkten Interaktion weitergibt. Horizontale Spillovers sind Spillovers, die zwischen Unternehmen im Grunde genommen der gleichen Branche, der gleichen Wertschöpfungsstufe entstehen. Das können zum einen Konkurrenten sein, die zum Beispiel versuchen, Lösungen zu imitieren oder aber zu verbessern. Und genauso können das aber auch kooperierende Konkurrenten sein, zum Beispiel bei Forschungsprojekten. Beispiel wäre dafür etwa SAP, die ja zum Beispiel mit IBM auch in Konkurrenz stehen, aber zugleich auch stark kooperieren. Sodass dann dort horizontal zwischen diesen Unternehmen entsprechend auch Wissen weitergegeben wird, ohne dass dafür bezahlt wird. So. Ja, besonders positiv wird hier noch hervorgehoben, dass Spillovers auch entstehen können zwischen Unternehmen, die eben nur Schnittbereiche haben ihrer Tätigkeiten, die sich überschneiden, weil es hier ein entsprechend großes Interesse gibt, das Wissen auch auszutauschen. Wenn die Unternehmen beide genau deckungsgleich das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung anbieten, dann ist natürlich der Wille nicht so stark, dass die eigenen Informationen weiterzugeben und sich auszutauschen, weil der andere dadurch dann ja besser werden könnte als man selber und einem Marktanteile wegschnappt. Aber wenn es Unternehmen sind, die jetzt nur Schnittstellen haben, wo sie sich berühren, aber andere Bereiche auch, wo sie ganz andere Geschäftsfelder besetzen, dann ist entsprechend der Wille viel größer wahrscheinlich, dass man kooperiert, sich zusammentut und sich gegenseitig davon profitiert, dass man sich verbessert. Ja, nachdem wir uns so viel über Innovationen jetzt beschäftigt haben, wäre die Frage, ob man nicht zum Beispiel Cluster, wir hatten ja anfangs gesagt, Cluster sind irgendwie sehr schwer abzugrenzen, zu definieren, ob man Cluster nicht anhand der Innovationsstärke in bestimmten Regionen identifizieren kann. Und dazu habe ich hier jetzt wieder eine Karte mitgebracht, die auch wieder vom Statistischen Bundesamt ist, wo man sich nach Landkreisen verschiedene Indikatoren anschauen kann. In dem Fall ist es die Anzahl der Patentanmeldungen im Jahr 2005. Das waren die aktuellsten Zahlen, die verfügbar waren. Und das je Landkreis, das geht von relativ weiß, was letztendlich bedeutet, dass dort unter 78 Patente angemeldet wurden pro 1 Million Einwohner, oder? Ne, das sind pro 100.000 Einwohner. Und desto röter es wird, desto mehr Patente pro Einwohnerdichte wurden in diesen Landkreisen entsprechend angemeldet. Schauen wir uns das jetzt mal an. Wie sieht das hier aus in Deutschland? Also besonders ins Auge fällt hier vielleicht der Bereich dort rund um Nürnberg. Da gibt es einen ganz tiefroten Landkreis, mehrere sogar. Es gibt in Baden-Württemberg rund um Stuttgart eine relativ starke Aktivität, auch hier unten am Bodensee. Und rund um München ist im Grunde genommen auch so ein Kreis von Landkreisen, wo eine besonders hohe Zahl von Patentanmeldungen eben vorhanden ist. Wenn wir jetzt mal sagen würden, okay, an diesen Patentanmeldungen können wir entsprechend sehen, wo Cluster vorhanden sind, was würdet ihr denn dann sagen, welches Cluster haben wir denn bei Nürnberg oder bei München oder um Stuttgart herum? Versucht doch einfach mal zu raten. Was würdest du denn sagen, wenn ich dich fragen würde, was für ein Cluster haben wir um Stuttgart herum? Ja. Mhm. Ja, also ich meinte schon mehr die Branche so. Und Automobilcluster ist auf jeden Fall was, was man dort sehen könnte. Nicht nur, dass dort Automobilhersteller wie Daimler und Porsche sitzen, sondern auch Bosch als weltweit größter Zulieferer für die Automobilindustrie. Ja, wie sieht's aus mit München? Ich habe so ein paar Firmenlogos hier zwar reinkopiert, aber das sind nur so ein paar Ideen letztendlich. Also das ist nichts Repräsentatives nach dem Motto, das sind die Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen dort oder so. Ja? Genau. Also BMW spielt da eine Rolle, Stichwort Automobilindustrie. In der Tat lag BMW dort im Landkreis München auch ganz vorne, was die Anzahl der Patentanmeldungen angeht. Aber in München gibt es auch relativ viele Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie. In Nürnberg sitzt zum Beispiel Siemens als riesengroßer, ja, ob man noch Elektrokonzern dazu sagen kann, wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aber sicherlich als ein weltweit sehr großer Hersteller. Und auch Solarindustrie gibt es einige, die sich rund um Nürnberg angesiedelt haben. Jetzt wäre die Frage, was ist denn jetzt mit unserem Softwarecluster Rhein-Main-Neckar? Es ist so ein bisschen hier verdeckt. Man sieht hier an der Stelle, da sitzt ungefähr Wiesbaden, hier an der Ecke von dem H von Bosch wäre sozusagen Darmstadt. Wie sieht es denn dort mit dem Cluster aus? Kann man das daran erkennen, an der Anzahl der Patentanmeldungen? Ja?
In der Softwareindustrie sind mit den Patenten immer ein bisschen problematisch. Da gibt es dann die Softwarepatente, das ist ja kein wirkliches Patent, das ist eher urheberrechtsgeschützt.
Genau. Die Patentanmeldungen sind in der Softwareindustrie in der Tat etwas problematisch, weil da zum einen gibt es national unterschiedliche Auslegungen des Patentrechts. Da muss eine gewisse Schöpfungshöhe mit vorhanden sein. In der Regel geht es bei Patenten darum, dass nicht nur irgendwie ein Prozess beschrieben wird, sondern eben auch irgendwas verarbeitet werden muss von einer Art Maschine oder so. Und insofern ist es für Software relativ schwer, in Deutschland ein Patent zu bekommen. Anders sieht das in Amerika etwa aus. Und beispielsweise ist es bei SAP so, dass sie ihre Patente zuerst in Amerika anmelden und dann halt noch dort, wo es geht, so ungefähr. Und insofern wäre es natürlich schwer zu sagen, ja, SAP sitzt ja zum Beispiel hier, die haben sicher jede Menge von Patenten, aber die tauchen hier dann entsprechend eben kaum auf. Ja, was für strategische Implikationen hat das jetzt für Unternehmen zunächst erstmal? Was wir jetzt alles gelernt haben über Cluster. Nun, zum einen ist es für Unternehmen wichtig, das bei der Standortwahl zu berücksichtigen. Wir haben gelernt, dass die Produktivität davon profitieren kann, auch die Innovationskraft kann davon profitieren. Insofern wäre das ein Punkt, der auf jeden Fall dafür sprechen würde, einen Standort in einem Cluster anzusiedeln, auch wenn man vielleicht dadurch Nachteile in Kauf nehmen muss, wie zum Beispiel höhere Lohnkosten, als die an anderen Standorten zu erzielen wären. Außerdem ist eine ganz wichtige Sache die Pflege persönlicher Kontakte und das Engagement. Das kommt in einem Cluster nicht unbedingt von alleine, sondern da muss man auch entsprechend was für tun. Dafür wäre es also gut, wenn man davon profitieren will, von diesen Knowledge Spillovers, dass man eben auch Maßnahmen ergreift und eine Kultur schafft im Unternehmen, wo persönliche Kontakte entstehen, wo Engagement in der Region, in den Unternehmen vorangetrieben wird. In Silicon Valley hat mir zum Beispiel mein Kollege Jin erzählt, der davon im halben Jahr war, werden dort regelmäßig Workshops, Vorträge organisiert, mal bei dem einen Unternehmen, mal bei dem anderen Unternehmen, wo verschiedene Persönlichkeiten der Branche über aktuelle Themen vortragen. Dann dritter Punkt hier ist der Ausbau des Clusters. Wenn man sich erstmal in einem Cluster befindet, dann sollte das Unternehmen natürlich auch ein Interesse daran haben, dieses Cluster noch weiter zu fördern, indem sich dort noch mehr Unternehmen der gleichen Branche ansiedeln, noch mehr komplementäre Dienstleister oder Produkthersteller, damit die Wirkung und Effekte dieses Clusters sich entsprechend noch verstärken. Stichwort Positive Feedback Loop zum Beispiel. Ja, welche strategischen Implikationen gibt es für die Politik? Die Politik hätte natürlich das Interesse, Standorte zu fördern, die Ansiedlung von Industrie, Unternehmen zu begünstigen. Und insofern wäre die Frage, was kann die Politik dafür tun? Wir hatten bei vielen Clustern gesagt, dass die Fachkräfte eine sehr wichtige Rolle spielen. Und insofern kann der Staat da also entsprechend darauf einwirken, indem er Universitäten gründet und fördert, die in den Clustern aktiv sind und dann auch in den genauen Bereichen dort, die dort benötigt werden, eben besondere Kompetenzen schaffen. Zum anderen kann die Politik wettbewerbsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen, Stichwort Schutz geistigen Eigentums, etwa Softwarepatente oder so. Oder auch die Durchsetzung des Kartellrechts, dass man eben verhindert, dass sich innerhalb eines Clusters letztendlich die Wettbewerbsintensität auflöst, indem die Unternehmen untereinander Absprachen treffen und Kartelle bilden. Und man kann ansonsten natürlich noch die Formung von Clustern fördern, indem man zum Beispiel aktive Wirtschaftsförderung betreibt, Ansiedlung von Unternehmen auch finanziell mit Subventionen oder sowas in bestimmten Bereichen begünstigt und so weiter und so fort. Wahrscheinlich ist es nicht so, dass Sie jetzt nur eine Sache hieraus nehmen könnten, die dann funktioniert. Zum Beispiel würde ich mal sagen, wäre es fraglich, wenn man sagen würde, man will im Rhein-Main-Gebiet jetzt ein Cluster Automobilindustrie schaffen oder noch verstärken. Es gibt ja auch Opel in Rüsselsheim, aber wahrscheinlich wäre es nicht so erfolgreich, wenn man jetzt ganz stark mit finanziellen Mitteln da fördern würde, dass da lauter weitere Automobilunternehmen ihre Produktionsstätten aufbauen, weil es wahrscheinlich nicht nachhaltig wäre. Und insofern ist die Politik natürlich auch gut beraten, sich anzuschauen, welche Cluster hätten auch langfristig dort die Chance, sich weiterzuentwickeln, dann entsprechend ohne diese Förderung, weil die anderen Faktoren an dem Standort entsprechend günstig sind. Ja, dann noch, bevor wir zu den Beispielen kommen, etwas Kritik und die Grenzen der Clustertheorie. Bereits angesprochen war ja bereits, dass es keine klare Definition gibt für Cluster, beziehungsweise in der Literatur da noch viel drüber diskutiert wird. Es ist sehr schwer nur möglich, Cluster empirisch zu identifizieren, beziehungsweise geografisch einzugrenzen. Wir hatten ja eben gesehen, zum Beispiel sieht es in der Softwarebranche mit Patenten etwas anders aus, als es zum Beispiel in der Automobilindustrie der Fall ist. Auch ist die Frage, kann man es jetzt wirklich an den Patenten erkennen oder wie könnte man sonst noch Knowledge Spillovers messen? Misst man letztendlich die Effekte, quasi die Symptome von einem Cluster oder kann man schon direkt messen, die Faktoren, wie stark die sind, die erst dann zu den Symptomen führen? Ja, kommen wir dann zu den beiden Beispielen. Zunächst mal zum Softwarecluster Israel. Das ist ein Softwarecluster, das ich Anfang des Jahres gemeinsam mit einer Studentin im Rahmen von einer Bachelor-Thesis untersucht habe, was eine sehr spannende Sache war. Sie ist unter anderem nach Israel geflogen, hat dort eine Reihe von Interviews geführt, Kontakte zu Unternehmen dort aufgebaut und die dazu befragt, wie sie sich dort in dem Cluster entsprechend fühlen, könnte man sagen, oder inwiefern das für sie eine Rolle spielt, dass sie sich dort in einem Cluster befinden. Zunächst mal allgemein, wo Israel liegt, ist, denke ich, relativ bekannt. Ich habe hier jetzt mal so einen Ausschnitt noch dazu gepackt, wo jetzt in Blau letztendlich die Regionen dort markiert sind, wo die Software- und IT-Industrie in Israel besonders stark ist. Letztendlich ist ja der gesamte untere Teil hier und somit der größte Teil des Landes nur Wüste, wo eben kaum Bevölkerung und Industrie ist, sondern es konzentriert sich halt größtenteils hier entlang der Küste. Tel Aviv ist da dann so ein ganz großer Schwerpunkt. Wenn man sich anschaut, in welchen Bereichen sind die IT- und Softwareunternehmen dort tätig, dann ist das vor allem Enterprise-Software und auch IT-Security. Das sind Sachen, die vielleicht ja uns Konsumenten aus Konsumentensicht jetzt weniger bekannt sind. Ein Produkt, das uns relativ bekannt sein dürfte, dürfte allerdings ICQ sein, das von Mirabilis entwickelt wurde, einem israelischen Unternehmen. Und es gibt jede Menge andere Unternehmen aus Israel, die eben an diesem Bereich Enterprise Software und IT Security weltweit führend sind. Hier sind noch so ein paar Zahlen zur Ausdehnung und zur Einwohnerstärke. Das kann man dann gerne noch vergleichen, zum Beispiel mit dem Silicon Valley. Um das kurz vorwegzunehmen vielleicht, es sind relativ viele Unternehmen. Im Silicon Valley wären es nur etwa die Hälfte von diesen Unternehmen. Aber der Umsatz, der dort erzielt wird, ist im Silicon Valley noch um einiges größer als hier. Letztendlich könnte man sagen, in Israel sind es viele, viele kleinere Unternehmen, die teils in sehr speziellen, spezialisierten Nischen unterwegs sind. Und es ist auch noch ein deutlich jüngeres Cluster. Was wir sehen werden, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie so die historische Entwicklung des israelischen Software-Clusters ist. Die Ursprünge sind zu sehen im Zusammenhang mit der Gründung des Staates Israel. Da wurde relativ bald auch ein Forschungsinstitut, das Weizmann-Institut, gegründet. Und man hat auch relativ früh die Bedeutung der IT für die militärische Entwicklung des Landes gesehen. Dann hat man 1969 das Office of the Chief Scientist, OCS, gegründet. Das gibt es auch immer noch. Das ist im Grunde genommen ein auf Regierungsebene quasi als Stabsstelle angehängte Organisation, wo ja man könnte fast sagen, so eine Art Minister dafür zuständig ist, die F&E-Aktivitäten der Wirtschaft gezielt zu fördern. Die hatten zum Beispiel anfangs auch angefangen, damit Venture Capital, also mit Startkapital für Gründer dort zu arbeiten und die gezielt zu fördern. Und der so quasi ein bisschen von oben die dort koordiniert hat und die Richtung gelenkt hat. Es sind dann in den 60er, 70er Jahren die ersten Softwareunternehmen dort entstanden. Das wiederum hat zur Folge, dass dort mehr Fachkräfte entstehen, der Bedarf ist größer, also bilden die Universitäten mehr in dem Bereich aus. Und die Mitarbeiter wechseln natürlich auch die Unternehmen. Insofern, desto mehr Softwareunternehmen es dort dann gab, desto mehr Fachkräfte gab es auch. Und man hat dann in den 80ern angefangen, Europa als Absatzmarkt zu erschließen. Dann, was hier so als Vorentstehungsphase bezeichnet ist, wäre die 80er bis Mitte 80er bis Anfang der 90er Jahre, wo es ein verstärktes Wachstum in der israelischen Softwarebranche gab. Gleichzeitig hat sich das Militär dort etwas verkleinert, sodass dort Leute sich umorientieren mussten, andere Beschäftigungsfelder kennen mussten. Und in Israel ist es ja so, dass das Militär eine relativ große Bedeutung hat. Also jeder, egal ob Mann oder Frau, muss dort für 2 Jahre zum Wehrdienst gehen und in der Regel dann ist dort auch in Kampfhandlungen verwickelt und so weiter und so fort. Deswegen spielt das Militär dort eine sehr große Rolle in der Gesellschaft. Ist auch, wie wir später noch sehen werden, ein wichtiger Punkt für die sozialen Netzwerke und für die Vernetzung. Viele kennen sich quasi noch aus ihren früheren Einheiten. So wahnsinnig groß ist das Land ja auch nicht. Und dadurch, dass das Militär dort verkleinert wurde, gab es dann viele Leute, die gesagt haben, hallo hier, wir kennen uns doch schon im Bereich Abhörtechnologien oder nachrichtendienstlichen Sachen aus. Wollen wir uns nicht zusammentun? Da können wir uns doch hier im weiß ich nicht, Bereich digitale Signalverarbeitung, da könnten wir doch eine tolle Anwendung entwickeln und die dann verkaufen, so ungefähr. Außerdem hat man angefangen, neue Absatzmärkte zu erschließen, nämlich dann auch die USA als Absatzmarkt. Und es gab verstärkte Gründungsaktivitäten. Ja, und dann so als letzten Schritt zur Entstehung des Clusters wäre hier die Entstehungsphase Mitte der 90er bis Anfang 2000 zu nennen, die gezeichnet war durch ein sehr starkes Wachstum auch der komplementären Branchen. Eine sehr wichtige komplementäre Branche wäre zum Beispiel die Venture Capital Industrie, sprich Unternehmen, die Geld einsammeln, um es dann gezielt in Gründungsunternehmen zu investieren und dort ein relativ hohes Risiko eben mit eingehen, aber gleichzeitig einhergehend mit dem Risiko eben auch mit besonders hohen Renditen dann rechnen. Wenn man sich mal anschaut, wie sich das in Israel investierte Venture Capital entwickelt hat, dann war es 1993 waren 50 Millionen Dollar und 7 Jahre später lag das Volumen bereits bei 9,4 Milliarden Dollar. Also ein extrem starkes Wachstum, das in dieser Zeit dort stattgefunden hat. Als Wachstumstreiber wurden hier erkannt Internet und Telekommunikationsindustrie. Ja, wie sieht es heute aus mit dem Software-Cluster Israel? Hier sieht man nochmal ein bisschen größer die Karte, wo quasi hier desto dunkler, desto brauner die Region ist, desto mehr IT-Industrie gibt es dort sozusagen. Israel ist, wenn man sich das anschaut, was an IT-Dienstleistungen, Exporten stattfindet, weltweit nimmt es dort einen sehr hohen Stellenwert ein, zumindest im Vergleich, im Verhältnis zur Größe des gesamten Landes. Die Größe, wenn man sich das mal anschaut, wie gesagt, hier unten ist die Wüste Negev, da ist dann nicht mehr so viel los, wären im Grunde genommen ja hier diese Strecke entlang etwa 100 Kilometer und wenn man die weiteste Ausdehnung hier nimmt von Jerusalem dann bis da ans Meer, wären das ungefähr 50 Kilometer, also was noch relativ klein ist und übersichtlich ist. Ja, wie wirkt sich der Faktor Nähe im Allgemeinen aus? Das ist das, wozu wir dort die Experten dann befragt haben. Und die konnten in der Tat bestätigen, dass informelle Beziehungen eine sehr große Rolle spielen. Everybody knows everybody ist so ein Begriff, der dort eine große Rolle spielt. Und vielen von euch ist sicherlich auch das kleine Weltphänomen ein Begriff, wo quasi Wissenschaftler versucht haben, festzustellen, über wie viele Ecken sind eigentlich Menschen untereinander bekannt. Da gab es in den 60er Jahren Versuche in den USA, wo man gesagt hat, hier an 60 Leute hat man Päckchen verteilt und gesagt, hier sende das doch mal bitte an die Person. Und wenn du die Person nicht kennst, schickst du eine andere Person, wo du denkst, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie die Person kennt. Und dann hat man gemessen, über wie viele Personen wurden letztendlich diese Pakete geschickt, bis sie ankamen. Und dann kam man so auf eine Zahl wie ungefähr 6. Das ist natürlich sehr kritisch zu sehen. Letztendlich kamen, glaube ich, von 60 Paketen nur 5 oder 6 überhaupt an. Und so aussagekräftig ist das noch nicht. Allerdings, so als nette Ergänzung noch dazu, letztes Jahr gab es eine sehr interessante Untersuchung, wo das Messenger-Netzwerk von Microsoft untersucht wurde, wo halt jeden Tag Milliarden Gigabyte von Daten, also Milliarden jetzt nicht, aber sehr viele Gigabyte von Daten tagtäglich anfielen. Man untersucht hat, wie sind eigentlich die Leute im Microsoft-Messenger-Netzwerk untereinander bekannt. Da haben Wissenschaftler von Microsoft zugegebenermaßen auch den entsprechenden Zugriff auf die Daten hatten, eben ausgewertet, wer kommuniziert mit wem und letztendlich, wer wäre dann mit wem über wie viele Ecken bekannt. Und da kam sie dann auf so eine Zahl wie etwa über 7 Ecken hin. Ja, und worauf ich jetzt letztendlich hinaus wollte, ist, dass sie in Israel eben dann sagen, ja, im Grunde genommen kennt man hier jeden über 2 bis 3 Ecken. So nach dem Motto, über 2 bis 3 Ecken kenne ich auch den Ministerpräsidenten oder so. Insofern ist die Vernetzung ein sehr wichtiger Aspekt des israelischen Software-Clusters. Die wird zum einen ganz clusterunabhängig gefördert durch das Militär, wo jeder erstmal dann 2 Jahre durch muss, dann auch durch die Universitäten und allgemein über Bekannte, die man aus der Region, aus der Schule schon kennt. Und gleichzeitig wird die Vernetzung eben auch noch gefördert über ehemalige Kollegen oder Kooperationen mit anderen Unternehmen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie sieht hier die Ursache-Wirkung-Beziehung aus? Bestand die Vernetzung schon vor der Entstehung der Cluster? Ja, bestand sie in diesem Fall schon, aber sie wurde dort auch noch durch verstärkt. Also es ist letztendlich, würde ich sagen, in diesem Fall eher so als Kreislauf zu sehen, der auf jeden Fall aber begünstigend auf die Clusterentwicklung sich ausgewirkt hat. Wie sieht das mit der Innovationsstärke aus? In der Tat haben viele Experten die besondere Innovationsstärke des israelischen Softwareclusters so bestätigt. Ist zunächst ja auch nicht mehr so wahnsinnig überraschend, wenn man nach Israel fährt und die Leute fragt, ob sie besonders innovationsstark sind. Allerdings war es ganz interessant, dass die wenigsten der Experten gesagt haben, ja, und das liegt daran, weil wir hier so ein tolles Cluster sind, sondern sie haben ganz andere Faktoren aufgeführt, warum das der Fall sei. Zum Beispiel die Mentalität der Menschen dort. In Israel würde eine Mentalität bestehen, dass man sich eben nie mit dem Status quo zufrieden gibt, sondern immer etwas besser sein will. Es besteht ein besonders hohes Maß an Kritikfähigkeit. Dort ist es überhaupt kein Problem, den Vorgesetzten zu kritisieren oder zu sagen, hier, ich habe da aber eine bessere Idee oder so. Es gibt ein sehr antiautoritäres und informelles Arbeitsklima. Sind vielleicht auch Dinge, die, wenn wir als Deutsche dorthin gehen würden, uns teils auch als etwas ruppig vorkommen würden, wie dann die Menschen dort miteinander umgehen. Und ich gehe jetzt nicht auf alles so detailliert ein, weil die Zeit schon vorangeschritten ist, aber ein weiterer Punkt wäre auch noch die Heterogenität der israelischen Gesellschaft. Immigration spielt eine große Rolle. Viele gut ausgebildete Fachkräfte sind auch aus Russland in den letzten Jahren nach Israel gezogen, sodass dort entsprechend das ja, Arbeitskräftepotenzial auch entsprechend gut war. So, kommen wir zum zweiten Beispiel und dem eigentlich viel bekannteren, das IT-Cluster schlechthin, Silicon Valley. Silicon Valley, könnte man sagen, ist entstanden ab 1939, da wurde zumindest das Unternehmen HP gegründet, noch mit der Unterstützung des damaligen Präsidenten der Stanford University. 1951 wurde der Stanford Industrial Park gegründet, wo letztendlich sich dann viele der Unternehmen angesiedelt hat. Auf der Karte hier, ich glaube, es ist nicht so ganz einfach zu erkennen. Also das ganz Dunkle hier ist sozusagen Wasser, das ist das Meer. Das hier ist die San Francisco Bay. San Francisco wäre jetzt hier in diesem Bereich. Und das Silicon Valley erstreckt sich hier im Grunde entlang dieser San Francisco Bay, hier bis nach San Jose City und auf der anderen Seite dann auch wieder bis nach San Francisco ran. Schwerpunkte des Clusters im Silicon Valley sind Software und Hardware. Einwohner in dem Bereich 2,3 Millionen, eine halbe Million davon arbeitet im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Das ist ein ganz schön hoher Anteil, wenn man sich überlegt, dass Einwohner ja nicht nur Arbeitskräfte sind. Der Umsatz, der hier erreicht wird, ist deutlich höher, als wir es eben im Beispiel Israel hatten. Und was echt mal eine ganz spannende Sache ist, also wenn euch das interessiert, geht einfach mal zum Beispiel in Wikipedia auf die Seite der Stanford Universität und schaut euch mal an, welche Absolventen diese Universität hervorgebracht hat. Und letztendlich liest sich das dann wie ein Who is Who der amerikanischen IT-Industrie. Also sei es jetzt Sun, der Name dieser Firma hat sich zum Beispiel abgeleitet aus Stanford University Network. Google ist dort entstanden, viele, viele andere, Cisco, die Gründer von Yahoo haben dort ihre Ideen entwickelt und erstmals umgesetzt. Also das ist echt eine ganz spannende Sache, wenn man sich das anschaut. Ja, hier nochmal etwas detaillierter die Entstehungsphasen. Zum einen die Gründung der Stanford University könnte man so als Ursprung, ganz frühen Ursprung quasi nehmen. Vieles hat sich dann aus der Stanford University entwickelt an Spin-offs, die daraus gegründet wurden. Es gab dabei auch eine rege Gründungsunterstützung und teils auch Gründungskapital von der Universität. Und es wurden auch überregionale Netzwerke gebildet, da lokal die Nachfrage nicht so wahnsinnig groß war. Und interessanterweise war es auch hier so, dass das Militär anfangs eine relativ große Rolle gespielt hat bei den Abnehmern, ähnlich wie das auch in Israel der Fall war. Eine Sache, die ich da vorhin noch nicht erwähnt hatte, in den 60er Jahren war es in Israel dann so, dass es teils auch Waffenembargo gab, zum Beispiel von Frankreich, die gesagt haben, Moment, das finden wir nicht in Ordnung, was ihr macht, euch verkaufen wir jetzt keine Panzer oder was auch immer mehr, und dann ist natürlich der Druck entsprechend groß in dem Land zu sagen, wo kriegen wir das jetzt her, dann müssen wir es wahrscheinlich selber machen und dort selber die Forschung entsprechend vorantreiben. Ja, und es haben sich dann erste sehr starke innovative Leitunternehmen wie zum Beispiel Hewlett-Packard herausgebildet. Ja, zweite Phase, 45 bis in die 60er Jahre hinein. Es haben sich informelle regionale Netzwerke gebildet, auch überregionale Netzwerke haben sich verstärkt. Damit kam es zu einem verstärkten Wissenstransfer, Knowledge Spillovers ist das Stichwort hier. Und gleichzeitig wurde auch eine modularere Produktstruktur gefördert, sprich, dass sich Unternehmen auf einzelne Kernbereiche eines Produktes, Kerneigenschaften eines Produktes konzentriert haben und andere Kernbereiche dann von anderen Unternehmen gemacht wurden, sodass sich die Unternehmen stärker spezialisiert haben und dementsprechend den Kernbereich dann noch stärker, innovativer verbessern konnten. Ja, die regionalen Netzwerke haben entsprechend auch einen einfacheren Arbeitsplatzwechsel ermöglicht, was wiederum den Austausch von Wissenstransfer erleichtert hat. Und dann war es letztendlich auch so, Anfang der 60er, dass Silicon Valley schon so einen Namen hatte, dass auch andere IT-Unternehmen, die bislang noch nicht dort aktiv waren, sich gedacht haben, naja, da ist ja schon ein bisschen was los, vielleicht sollten wir dort auch einen Standort aufmachen, wie zum Beispiel General Electric oder Eastman Kodak. Ja, wie sieht es in der Wachstumsphase aus? Wie gesagt, der Bekanntheitsgrad hat sich dann seit den 60er Jahren kontinuierlich erhöht. Es haben sich auch sogenannte Metabranchen oder Anbieter von komplementären Dienstleistungen dort stark entwickelt, wie etwa Venture Capital Unternehmen, die viel Gründungskapital bereitgestellt haben, aber auch Juristen, die Unternehmen beraten haben, wie sie ihr geistiges Eigentum schützen können. Ich glaube, das war ja auch hier in der Vorlesung, wo letztens der Dr. Popp war von SAP, der gesagt hat, hier bei uns in der Softwareindustrie ist eigentlich das wesentliche IP, Intellectual Property, das geistige Eigentum, das ist das, was das Unternehmen letztendlich verkauft und womit es sein Geld macht. Headhunter-Industrie zum Beispiel, die die Bereitstellung qualifizierter Arbeitskräfte den Unternehmen erleichtert haben, war noch so ein weiterer Faktor, der sich dort dann entwickelt hat. Auch Immigranten spielen eine wichtige Rolle, da sie auch überregionale Netzwerke ziehen, beispielsweise Beziehungen zu Israel oder aber auch nach Asien hin. Und ja, gleichzeitig hier Ende der 60er Jahre, 70er Jahre, kulturelle Veränderungen sind hier mit aufgeführt. Man hat flachere Hierarchien bevorzugt. Arbeitsplatzwechsel werden viel eher zur Norm. Und es ist nicht mehr so, dass man sagt, hier einmal dort angefangen beim Unternehmen, da bleibt man sein ganzes Leben lang. Und es hat sich auch eine Gründermentalität nach und nach dort etabliert. Das alles hat dazu geführt, dass zwischen den Menschen im Cluster ein relativ hohes Vertrauensniveau geherrscht hat. Und man kann sich das leicht vorstellen, wenn ein hohes Vertrauensniveau zwischen Menschen dort herrscht, Menschen auch, die in unterschiedlichen Unternehmen arbeiten, begünstigt das natürlich wiederum den Informationsaustausch. So, damit sind wir, glaube ich, auf der letzten Folie angekommen. Genau. Das war die letzte Folie dann zu diesem Cluster. Letztendlich, was gilt es festzuhalten dabei? Ihr solltet heute gelernt haben, was ist ein Cluster? Wie kann man da rangehen? Wie kann man das definieren? Ihr solltet ein paar Beispiele kennen für Cluster, seien Software-Cluster oder aber auch traditionellere Cluster. Ihr solltet erklären können, was so Eigenschaften von Clustern sind, Stichwort Produktivität, Innovationskraft und so weiter. Und es waren am Anfang des Kapitels auch noch zwei Literaturquellen angegeben, die, denke ich, auch im Klicks zur Verfügung stehen müssten oder ansonsten wir euch gerne da noch reinstellen können. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne da noch genauer nachlesen. Gibt es sonst noch Fragen hierzu? Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ja, eine schöne Mittagspause.